Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mode. Tobi woggern wir beim anderen Ende und heute reden wir über Locals. Tobi, schön, dich in diesem Podcast zu hören. Bezaubernde Stimme.
Guten Morgen. Morgen um 7. guten Morgen. Das gleiche habe ich auch gerade schon über dich gedacht. Du hörst dich ungefähr so an, wie ich mich fühle. Recht müde. Dabei bist du doch gerade der ausgeruhteste Mountainbiker Deutschlands, oder?
Ja, kann man so sagen.
Nach deinem Urlaub.
Ja, also sollte so sein. Ist nicht ganz so. Aber ja, ich glaube...
Wie war's?
Ich glaube, die Stimme hört sich eher so an, weil ich noch keinen Kaffee hatte. Wir sind Tag 1 im Jugendcamp in Sölden von Rob Heran, die Premium Bike Camps. Und wir es gestern nicht geschafft haben, mussten wir jetzt heute Morgen am Montag aufnehmen. Und um 7 gibt es hier noch keinen Kaffee. Und dann haben wir gedacht, gut, dann machen wir es halt ohne. Machen wir es halt ohne Kaffee. Mal gucken, was da rauskommt. Aber ey, ihr wisst, wie das ist. Ohne Kaffee bin ich kein Mensch. Zumindest am Morgen.
Dramatische Szenen spielen sich hier am Morgen ab, ohne Kaffee, der Jasper.
Hattest du schon?
Ja. Nein, auch noch nicht. Ich habe mich gerade aus meinem Bett im Camper rausgewunden und sitze jetzt hier mit Blick über...
Du bist an der Spree oder so, gell?
Ja, ich bin nicht mehr an der Spree. Ich war gestern an der Spree. Ich war gestern Paddelboot fahren an der Spree. Und jetzt bin ich hier wieder zurück im Erzgebirge.
Ah.
Und habe von meinem Camper einen wunderschönen Blick über die Sächsische Schweiz. Und es ist sehr schön hier. Es ist sehr schön hier. Genau. Wie war dein Urlaub auf La Palma? Du warst nach langer Zeit, in der du nicht mehr auf La Palma zum Guiden warst, jetzt endlich mal wieder zum Urlaub machen dort. Hast dich in Tasacorte einquartiert und bist viel Fahrrad gefahren. Wie war es, dort zu sein und einfach mal privat dort zu sein?
Sehr cool, muss ich sagen. Wie du schon gesagt hast, war ich bis jetzt immer nur im Winter da und man sagte mir von den Leuten, die das ganze Jahr dort leben, dass der Sommer total anders ist von den Menschen, von den Vibes, vom Wetter und dass man unbedingt mal im Sommer vorbeikommen sollte. Und das habe ich gemacht. Und die Vibes sind tatsächlich richtig cool, weil an jedem Abend...
Die ganzen komischen Deutschen sind weg.
Ja, es sind keine deutschen Touristen da. Sehr cool tatsächlich. Und es sind sehr viele spanische Touristen da vom Festland.
Okay.
Und es sind jeden Tag irgendwelche Fiestas auf irgendwelchen Plazas und dann wird einfach auf der Straße Musik gespielt und Salsa getanzt. Es wird einfach das Leben genossen. Also es ist sehr, sehr cool tatsächlich. Wetter ist auch angenehm, zumindest wenn kein Calima ist. Die Leute, die auf La Palma waren und auf den Kanaren, kennen das vielleicht. Die Calima ist der Wüstenwind aus der Sahara, der auch ganz staubige und sandige Luft mitbringt. Die kann recht warm sein und im Sommer ist die halt, im Winter ist es angenehm, weil dann wird es generell sehr warm auf der Insel, vor allen Dingen in den höheren Lagen. Auf La Palma im Sommer wird es dann halt in den höheren Lagen so um die 35 Grad.
Und okay, das ist so ja 30. Das ist ja so, wie es bei uns jetzt eigentlich die letzte Woche auch war. Und immer wenn der Wind kam bei uns, hatte man auch so das Gefühl, es hält einem einfach einer einen Föhn ins Gesicht.
Ja, genau so.
Ja. Und bei euch halt einfach ein Föhn mit Sand im...
Ein Föhn mit Staub. Ich glaube tatsächlich, ja, im Moment, es war ja überall heiß, von daher war es tatsächlich vom Wetter her gar kein großer Unterschied wahrscheinlich. Was für mich auch krass war der Lavastrom, der Tachogaite, der neue Vulkan, der, ich glaube, letztes Jahr im Februar ausgebrochen ist.
Ja.
Dieses Jahr, oder? Ja, dieses Jahr im Februar.
Es ist dieses Jahr gewesen. Ja, doch, stimmt, wahrscheinlich schon, ne?
Dieses Jahr im Februar war es. Ja, und da ging knapp 3 Monate, also irgendwie knapp über 2 Monate, hat er da gespuckt und Lava geworfen und der Berg sieht riesig aus. Also im Vergleich zu dem, der daneben steht, der San Juan, der irgendwie 49 ausgebrochen ist, also 1949, sieht der alte Vulkan so richtig klein aus. Und der Tarugaite ist jetzt so ein riesen Berg. Also das muss man sich vorstellen. Und dieser Magmafluss ist 3,5 Kilometer breit. Und es ist nicht so, dass man eine Spur der Verwüstung sieht. Nur man sieht ab und zu mal so ein halb weggeräumtes Haus, okay. Aber die ganzen anderen Häuser und alles, was da vorher war, es gibt es einfach nicht mehr. Es wurde ersetzt durch schwarze Lava. Lava. Ja, es ist so unfassbar. Okay, crazy.
Aber wie ist dann grundsätzlich die Stimmung auf La Palma? Weil, wie gesagt, das ist ja noch nicht lange her. In dieser Region haben dann doch einige Leute gewohnt, die dann auch ihre Wohnung verloren haben. Philipp von Atlantic Cycling oder die meisten Leute aus Putanaos dürfen nicht mehr zurück in ihre Wohnung aktuell. Das ist natürlich schon irgendwie eine Belastung. Aber wie ist die Stimmung? So merkt man das oder sind es so klassisch Spanier? Naja, aber dafür haben wir irgendwie... Wir haben Wein!
Beides. Also wir trinken Wein. Nee, generell die Stimmung ist tatsächlich sehr genervt. Also immer wenn Philipp Locals getroffen hat oder auch andere Geschäftsmenschen, irgendwie Restaurantbesitzer oder Immobilienmenschen, die da unten Apartments haben oder irgendwas, hat man immer gemerkt, dass alle sind genervt. Und sie sind nicht genervt davon, dass der Vulkan da ist und ihnen das weggenommen hat, sondern sie sind genervt von der Politik, wie damit umgegangen wird und wie kommuniziert wird. Und da läuft wohl derzeit einiges schief, beziehungsweise eine sehr intransparente Richtung, warum viele Leute, viele Unternehmer einfach dünne Nerven haben.
Ja, okay.
Ja.
Ja, also, spannend.
Ich glaube, es ist viel Verzweiflung vorhanden, ja. Das trifft, glaube ich, ganz gut.
Das habe ich mir schon irgendwie so ein bisschen vorgestellt, dass es halt schon einfach eine krasse Situation ist. Und dass man natürlich auch, ich glaube, das Problem in Putanaos ist halt einfach, du siehst ja die Gefahren nicht, ne? Also du könntest ja, wenn jetzt der Lavastrom auf dein Haus zufließt, dann merkst du, alles klar, hier wird es gleich ziemlich warm. Aber das Problem in Putanaos ist halt einfach, sind ja scheinbar diese Gase, die dort sich sammeln, beziehungsweise durch den Ort geweht werden und deshalb sehr gefährlich sind. Und das ist ja eine Gefahr, die man nicht sieht. Und davor haben die Leute ja meistens weniger Angst und dann auch weniger Verständnis dafür, dass man dagegen was machen muss.
Richtig, korrekt. Also bin ich bei dir, bei den allgemeinen Themen. Jetzt ist es aber so, dass sich viele Leute Gasgeräte gekauft haben, um eben selber zu messen, weil man darf ja kurz rein. Also erst aus Sicherheitsgründen, damit sie eben nicht draufgehen, wenn sie dort sind. Und zweitens haben sie dann aber auch festgestellt, dass nirgendwo Gase sind oder an wenigen Stellen. Die Vermutung oder die ja auch die wissenschaftliche Vermutung ist tatsächlich, dass das Gas nicht einfach so irgendwie darüber weht, wie du es gerade gesagt hast, oder so da durch irgendwo rauskommt aus dem Stein, sondern aus den Wasserleitungen. Weil die Wasserleitungen wurden ja durch den Vulkanfluss gekappt und sind quasi leer. Also die Wasserleitungen von den Häuser führen gerade kein Wasser und da drückt das Gas raus.
Okay.
Und das Gas, es geht um Kohlenstoffdioxid und in kleiner Menge Kohlenstoffmonoxid und das verdrängt im Prinzip den Sauerstoff und dann würde man irgendwie ersticken. Ja. Also man würde einfach einschlafen, ohne dass man es checkt. So. Und die Problematik ist die, dass man eigentlich das Problem lösen könnte durch zum Beispiel die Wasserleitungen jetzt mal wieder mit Wasser befüllen, weil das funktioniert jetzt wieder, die Wasserleitung steht, man kann da Wasser drauf machen. Aber dann haben Leute Angst, dass die Rohrbrüche wie gesagt da mehr auftreten, weil teilweise alte Leitungen verbaut sind, die so lange jetzt kein Wasser mehr hatten, dass die gerostet sein können oder zusammenbrechen. Und da gibt es so ein Problem nach dem anderen, was irgendwie als Ausrede genutzt wird, wobei es eigentlich für alles Lösungen geben würde, wenn man wollte. Und im Moment scheitert so ein bisschen am Wollen, glaube ich. Und wir haben ja das Thema Locals Und ein Local hat mir erzählt, dass er glaubt, dass Paternaus so lange zugelassen wird, damit eben der Notstand weiter herrscht, weil dann für die Politik auf der Insel es einfacher ist, irgendwelche Bauvorhaben durchzudrücken und Hilfsgelder von Spanien zu kassieren. Das ist so seine Theorie, dass es so lange Paternaus oder dass es einen Ort gibt, der eben noch unbewohnbar ist, gibt es diese Notstandsregelung oder operativ irgendwelchen Zieher. Ja.
Ich meine, man kann jetzt La Palma auch nicht unbedingt vorwerfen, dass sie auch in den letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahren, so extrem aktiv waren und immer am Zahn der Zeit. Nee. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da alles ein bisschen länger dauert. Und ich wünsche den Leuten da auf alle Fälle alles Gute und hoffe, dass auch Philipp bald wieder zurück in seine Wohnung und in seinen Job kann.
Ja, und wenn ihr Zuhörer da draußen jetzt Bock habt, nachdem Tobi und ich in den letzten 150 Folgen irgendwie immer mal wieder von La Palma gesprochen haben, dann schaut bei Philipp auf der Internetseite vorbei, Atlantic Cycling, der macht dieses Jahr Tourenprogramm, allerdings aus einem wunderschönen Örtchen, in dem ich jetzt auch quartiert war, Tazacorte. Schaut euch die Insel persönlich an. Ist ein Besuch wert.
Auf alle Fälle. Sehr, sehr schöne Insel. Ja. Wir hatten in der Zwischenzeit, als du dich, als du deinen weißen Körper in die Sonne gelegt hast, hatten wir das Bike-Event des Jahres bei uns auf den Hometrails. Und zwar das Bolzenfest. Das Bolzenfest ist eigentlich ein Rennen oder ein Alleycat, nennen sie es, also so Schnitzeljagdmäßig. Das gab es jetzt schon zweimal in Augsburg. Das sind Leute, die kommen eigentlich zum Teil aus Lichtenfels, haben aber in Augsburg studiert, sind jetzt wieder zurück und das heißt, das Rennen hat bei uns stattgefunden und es war ein sehr, sehr, sehr witziges, eine sehr witzige Veranstaltung. Und tatsächlich Start dieser ganzen Geschichte war einfach einmal bei mir über die Straße drüber quasi. Das heißt, ich hatte es nicht so richtig weit bis dahin. Und es waren, glaube ich, knapp, ich weiß nicht, ob es 100 Starter waren, irgendwas zwischen 80 und 100 Starter waren vor Ort. Und es ging zum Teil über die Hometrails, die ich natürlich soweit ganz gut kenne. Die waren dann gezeigt. Es gab aber auch immer so Sonderprüfungen wie Weitsprung. Dann hatten die mehrere Fahrer, also zwei Fahrräder übereinander geschweißt und man musste mit denen so einen kleinen Parcours abfahren.
Das habe ich gesehen, ja. Das sah witzig aus.
Das war sehr, sehr witzig, genau. Dann gab es einen Lake Jump und dann gab es eine Challenge, wo man Steine sammeln musste und dann mit der Zwille Bierdosen wegschießen. Und alles zusammen hat dann irgendwie eine Punktzahl ergeben und die mit den meisten Punkten, die haben dann das Rennen gewonnen oder diese Veranstaltung gewonnen. Jetzt war es aber so, da wir uns in Oberfranken befinden und es dort ja relativ viele Brauereien gibt, und man konnte sich diese Punkte auch anders zusammensammeln, und zwar durch Kronkorken. Man musste also während der Tour möglichst viel Bier im Team trinken, um dann diese Kronkorken abzugeben und dann halt Bonuspunkte zu bekommen. Und ich glaube, ein Kronkorken hat irgendwie 10 Bonuspunkte gebracht. Und also es gab schon sehr aktive Teams, die sich dann eher gedacht haben, dass sie über Bonuspunkte weiter nach vorne kommen. Und tatsächlich war es auch so. Ich glaube, das Gewinnerteam hat so zu dritt so um die 50 halbe Bier getrunken.
Oh, 10 Punkte. Das sind 500 Bonuspunkte.
500 Bonuspunkte, genau. Die haben sich einiges zusammengesammelt. Und das musste natürlich während der Tour passieren. Das heißt, als man dann wieder aufs Eventgelände gerollt ist, da musste man dann alle Sachen abgeben. Das heißt, alles, was danach noch konsumiert wurde, fiel nicht mehr in die Wertung mit rein. Und Respekt, also sagen wir so, mit so viel Bier, trinken können sie auf alle Fälle und damit auch verdient gewonnen. Aber es war super witzig. Also ich hatte auch echt ein lustiges Team und es hat insgesamt extrem viel Spaß gemacht. Aber was man halt gemerkt hat, auf seinen eigenen Hometrails Rennen zu fahren, ist halt gar nicht so richtig leicht. Ja, vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, wie die Strecke ist. Du warst ja schon ein paar Mal bei mir und weißt ja so ein bisschen, wie das da ausschaut. Also es gibt halt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege. Und wenn die dann auf einmal anders abgeflattert sind, dann stehst du halt als Local, der ja natürlich weiß, wo es hergeht, direkt irgendwo im Flatterband.
Ja, da muss ja echt, das ist die Krux der Geschichte, nicht in seine Verhaltensmuster zurückzufallen, seine gewohnten.
Genau.
Okay, und ich hier musste, die Kurve kann ich Vollgas fahren und dann. So, natürlich ist ein Vorteil, aber dann aufmerksam genug zu sein, oh, hier ist auf einmal eine Bus-Stop eingebaut, jetzt musst du links raus.
So, und ich wusste das natürlich, habe mich natürlich auch dran gehalten. Es hat nur nicht geklappt. Also nicht ein einziges Mal. Immer wenn die Strecke irgendwie anders abgeflattert war, wie ich sie kannte, stand ich im Flatterband und mein Team, was hinter mir gefahren ist, natürlich auch.
Oh.
Von daher mussten wir dann tatsächlich...
Was den Local vorfahren, der kennt die Trails.
Genau. Von daher musste ich dann die Zeit, die ich da verschwendet habe, an Bonuspunkten wieder reinholen.
Ja.
Was ganz gut geklappt hat. Genau. Das war... Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte dich ja auch kurz dazu eingeladen, aber du warst ja schon im Urlaub. Du hättest uns da sicherlich auch in verschiedenen Bereichen hättest du uns wahrscheinlich sehr gut unterstützen können.
Ja, Zwille schießen dann kann ich extrem gut.
Ja. Zwille schießen
ist das Bein. Und Bierfecken ist jetzt nicht so meins, das weißt du ja.
Nee, aber Zwille schießen hast du deine ganze Jugend gemacht.
Ja, genau. Geil. Ja. Und das hat der Verein organisiert, der auch die neue kleinen Jumplines und so gebaut hat, vom Olli Sonntag, die Crew.
Nein.
Nein.
Das haben, wie gesagt, das hat die Bolzen Crew organisiert. Das ist halt so eine, einfach ein paar Freunde aus Augsburg, die dort studiert haben und die das jetzt halt da nach Lichtenfels gebracht haben.
Ja, genau, ich habe so ein paar Fotos gesehen oder Instagram-Stories. Es war ja auch, also ich sag mal so, das Festivalgelände, auf dem dann da zelebriert worden ist, das war irgendwie auch mit Liebe hergerichtet. Also es sah sehr schön aus, ja.
Ja, ja, die haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben und ja, es war auch schön, dass einfach viele Leute da waren. Es waren auch, also zum Beispiel Chris Troyer war da. Und also auch Leute, die man halt irgendwie aus der Bike-Szene kennt und die von weiter angereist sind. Natürlich, wie man es auch eigentlich nicht anders erwarten konnte, von den Lichtenfelsern war natürlich wieder keiner dabei, weil das halt einfach ganz viele komische Leute sind. Ich finde es halt echt schade, dass wenn da mal jemand was macht und irgendwie was aufzieht, ist Lichtenfels irgendwie so eine kleine, so ein kleines Dorf, was halt, wo dann halt wirklich wenig Leute an sowas teilnehmen. Weil die sich wahrscheinlich denken, ich bezahle doch kein Geld, um auf meinen eigenen Hometrails zu fahren. Und aber du hast ja schon gesagt, der Olli aus Bamberg mit seiner Crew war irgendwie war da. Und ja, von den anderen Regionen drumherum auch über Leute nur aus Lichtenfels selber nicht so wirklich wer.
Schade.
Genau. Ja. Sowas ist immer schade. Aber ein mega geiles Event und ich hoffe, nächstes Jahr, wenn es das nochmal geben sollte, bist du mit am Start.
Ich kann es nicht versprechen, aber ich würde mich freuen. Es hört sich sehr verlockend an.
Es ist sehr, sehr gut. Genau.
Tobi, du kamst zu mir mit der Idee, dass wir über Locals reden, weil dieses Festival quasi ein sehr guter Aufhänger dafür ist. Lass uns in die Topic starten. Es geht darum, Locals und wie man sie kennenlernen könnte, oder?
Genau, also es ging vor allem darum, ich habe halt gesehen, dass du mit Locals in La Palma unterwegs warst.
Korrekt.
Und einfach eine gute Zeit verbracht hast.
Korrekt.
Und mir ist es auch schon ganz oft so gegangen, dass ich halt in irgendwelche Regionen gegangen bin, ob es jetzt irgendwie in Norwegen, Schweden oder Island oder irgendwo, wo man halt hingeht, wo jetzt vielleicht, was jetzt vielleicht nicht so das aller größte Bike-Gebiet ist, wo die Leute das halt irgendwie schon kennen, dass es halt immer irgendwie sehr großen Spaß macht, wirklich mit Locals in Kontakt zu kommen und man dann halt auch einfach vielleicht neue Trails fährt, die man noch nicht so kennt, man aber auch verschiedene Tipps bekommt und man natürlich auch den Locals den gebührenden Respekt zollt dafür, dass sie diese Trails gebaut haben oder halt instand halten.
Ja.
Und deshalb wollte ich da mal mit dir drüber reden, wie du das machst, wenn du irgendwie unterwegs bist für YouTube-Videos oder sonstiges. Versuchst du dir alles alleine durch irgendwelche Apps raus oder versuchst du wirklich mit Locals in Kontakt zu kommen?
Beides, tatsächlich. Ja, wie ziehen wir das Ganze auf? Also, kleiner Spoiler nochmal zu den La Palma Locals. Die stecken nicht ganz viel Energie in die Trailpfleger.
Okay, ja, gut. Das,
aber die fahren vor allem gerne. Was sie machen, sie sind auch in einem Verein organisiert, haben sich einem Trailrunning-Verein angeschlossen und organisieren da eben ein, zwei Mal im Jahr ein Enduro- oder ein Downhill-Rennen, was sehr, sehr witzig ist, glaube ich. Aber so richtig viel shapen müssen sie halt auch einfach nicht, weil ja, die Natur auf La Palma eigentlich schon richtig geile Trails von alleine hängen gibt. Also Punta Llana, das ist ein Trail im Dschungel, der ist wie so eine Art Bobbahn, da brauchst du halt nicht viel shapen. Ab und zu mal Steine ja. rausräumen oder so, das wird dann schon mal gemacht, aber viel gebaut oder geshaped oder gepflegt wird eigentlich nicht.
Es ist mehr freischneiden und
so. Das macht die Natur, ja. Wenn ich unterwegs bin, also ich war jetzt auch die letzten Jahre immer so Roadtrip nach Spanien und so, und ich habe, glaube ich, einen Vorteil, den ein normaler Hobby-Mountainbiker nicht hat. Und zwar, mich schreiben Leute an und sagen, hey, wenn du da in der Nähe bist, komm vorbei. Und was ich mache, ist, ich schreibe mir das auf. Also ich mache mir Notizen in mein Handy von den Leuten. Und wenn ich dann mal irgendwo in Spanien bin, dann schaue ich in diese Liste rein oder irgendwo anders und sage, ah, stimmt, da hat mich der und der mal auf Instagram angeschrieben, dass ich da mal vorbeikommen soll. Und dann nehme ich Kontakt mit denen auf und sage, hey, here I am, let's go biking. Und ganz häufig ist aber auch dann der Fall, dass die gar keine Zeit haben. Also, dass die sagen, oh ja, hey, voll cool, du bist nur 2 Tage da, ja, shit, ich muss arbeiten und da muss ich dann mit der Familie weg, keine Ahnung. Aber sie geben einem entweder andere Leute an die Hand oder erzählen dann so ein bisschen, wie man zu den Trails kommt. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, diesen Promi-Bonus, den man da ehrlicherweise mal erwähnen muss. Generell, glaube ich, Adal Capote, also der Insel-Local und ich, wir haben uns auch so ein bisschen über Strava gebettelt, worüber wir uns kennengelernt haben. Ja.
Okay. Ja, ich, gerade so Social Media ist natürlich irgendwie der beste Weg, an Locals dranzukommen. Und was ich zum Beispiel immer mal wieder mache, ist, wenn ich halt in der Vorbereitung bin und noch nicht jetzt gesagt habe, ich fahre da oder dahin, also mich noch keiner so richtig kontaktieren kann, deswegen schaue ich immer so ein bisschen so die einschlägigen Hashtags an. Also was, du kannst ja bei Instagram nach Hashtags suchen und wenn du dann halt die Region eingibst plus Bike oder sonst irgendwas, dann funktioniert das relativ gut, dass du recht schnell auf irgendwelche Bike-Bilder triffst. Und dann schaue ich halt nach, okay, wer ist das? Dann gehe ich auf das Profil von dem und gucke. Und dann baust du dir halt selber ganz schnell irgendwie so ein Netzwerk zusammen, wo du noch gar keinen so richtig kontaktiert hast, aber du weißt, okay, die sind das und die machen das und so. Und dann fängst du halt an, die Leute mal anzuschreiben und sagen, hey, ich komme in die Region und was wäre denn cool irgendwie zu fahren oder gibt es irgendwelche Trails? Und meistens ist es dann so, dass die Locals sagen, hey, cool, du bist da, ja, wir wollen dir jetzt nicht nur sagen, wo es irgendwie hergeht, sondern lass uns doch gemeinsam fahren.
Ja.
Und so ist mir das zum Beispiel in Norwegen jetzt schon ein paar Mal gegangen. Da sind wir dann wirklich mit den Leuten in Kontakt gekommen, sind mit denen Rad gefahren, sind dann abends irgendwie eingeladen worden zum Grillen. Und ich habe auch jetzt noch im Nachhinein Kontakt zu denen und war jetzt irgendwie vor 2 Jahren oder 3 Jahren nochmal da und habe mich wieder mit denen getroffen. Und so entstehen irgendwie so kleine Freundschaften und so Netzwerke, so einmal über komplett Europa oder über die komplette Welt, so, wo du immer so ein bisschen Anlaufpunkt hast. Und das ist total schön. Und ich komme eben genau so dann an die Leute, und wenn du mit den Leuten dann Radfahren gehst, dann lernst du natürlich noch viel mehr kennen. Und das ist immer ein super schöner. Also, ich habe es noch nie bereut, ein Local angeschrieben zu haben, und es ist natürlich auch, wie gesagt, eine Art von Respekt zollen dafür, was die für Arbeit in die Trails reinstecken, dass man da jetzt nicht einfach nur so ohne die da rumfährt und rumrutscht.
Es ist quasi das Gegenteil als beim Surfen. Wo du, wenn du Local anschreiben würdest, hey, geiler Spot, kann man da vorbeikommen? Wann ist die beste Zeit für die Welle? Dann, glaube ich, wird dir erstmal irgendwie ein Virus geschickt oder so. Ich mache das tatsächlich mit Instagram genauso. Also nicht über Hashtags, ich bin noch ein bisschen nerdiger. Ich gebe tatsächlich die Trail Center den Ort ein und gehe dann über diesen Orte-Button, der ist quasi in der Suche ganz rechts. Und da kannst du wenn die so eingetragene Orte sind, Wenn Leute das posten mit dem getaggten Ort, zum Beispiel Trail Center Rabenberg oder so, dann sieht man halt alle Bilder, die mit in diesem Trail Center Rabenberg gepostet worden sind. Und dann sieht man da ganz, ganz viele Leute, die eben da waren. Und wenn man da sich mal ein bisschen durchsucht, schaut, dann findet man da auch ein Local. An, ich sag mal, exponierteren Orten, anstatt in einem Trail Center wie Rabenberg, wenn jetzt La Palma oder so, du gibst Puerto Tassacorte ein, dann schaust halt so lange, bis du ein Fahrradfoto findest und dann hast du wahrscheinlich relativ schnell ein Local gefunden.
Ja. Ja.
Das funktioniert recht gut, tatsächlich. Da bin ich auch bei dir. Und was ansonsten auch funktioniert, ist wahrscheinlich Strava, weil man auch sieht, wer die Com hat, also wer da der Schnellste ist. Und die anderen 10 Leute sind wahrscheinlich auch Locals, weil sie da tagtäglich drauf trainieren. Ich bin nicht so deep im Strava-Game, aber ich glaube, man kann auch über Strava Kontakt aufnehmen. Zumindest kann man sich sonst den Strava-Username gerne mal bei Instagram eintippern und checken, ob man die Leute da findet und anschreiben.
Ja.
Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, genau. Nee, das, ich denke auch, ich weiß nicht, ich benutze kein Strava, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich kann es mir gut vorstellen. Aber ich bin auch noch nie an jemanden geraten, der nicht wollte, dass ich da fahre. Oder so, weil die Leute sind natürlich auch stolz, irgendwie so zu zeigen, was ihre Region so hergibt und was sie da realisiert haben. Von daher, ich habe da bis jetzt wirklich nur extrem gute Erfahrungen mit irgendwelchen Locals gemacht. Und wie gesagt, meistens enden die irgendwie abends noch bei einem Bier oder beim Abendessen auf der Terrasse von irgendwem. Und das sind immer sehr schöne Erlebnisse. Also es geht halt so ein bisschen über das ganze Thema nur Radfahren hinaus.
Mhm.
Und das mag ich, weil ich bin ja großer Fan davon, auch Land und Leute kennenzulernen. Mhm. Und von daher ist das ein guter Weg und ich kann euch nur ans Herz legen, versucht auch, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, natürlich, man bekommt mittlerweile vor allen Dingen über Komoot irgendwie extrem gute Routenvorschläge und kann da wirklich extrem gut alleine fahren. Aber es ist natürlich immer die beste Möglichkeit, es wirklich ein Local dabei zu haben. Und es ist immer eigentlich das Lustigste und kann dieses ein Local oder alleine fahren kann das halt einfach nicht ersetzen. Und eine App kann das dann halt eben so auch nicht ersetzen, auch wenn die natürlich extrem die Suche vereinfachen.
Mm, voll, 100%. Und alleine fahren macht ja Spaß, aber in Gesellschaft ist immer lustiger. Und ich glaube, dass ganz viele unserer Zuhörer auch eher so die Roadtrip-Menschen sind, die Leute, die weiterfahren und nicht nur an einem Ort bleiben. Und wenn man dann einen Local kennt und man spricht mit dem, hat den kennengelernt und spricht mit dem irgendwie darüber, wo man jetzt noch weiter hinfährt, dann haben die manchmal noch, ah ja, geil, und wenn du da hinfährst, dann da habe ich auch noch einen Kumpel, dann kannst du den mal fragen, der fährt bestimmt auch gerne mit dir. Und so tun sich dann manchmal so Kontakte auf, die super sinnvoll ist. Allein nur, wenn es um schöne Stellplätze geht, wenn es um gute Restaurants geht oder wenn es um auch diese anderen Sachen geht. Also wenn man da die Möglichkeit hat, aus der Touri-Blase, aus der App-Blase, aus dem Reiseführer auszubrechen, nutzt sie und versucht sie auch ein bisschen weiterzugehen. Ja.
Ja, also ich habe vielleicht noch zwei Geschichten, die ich dazu erzählen kann. Die eine ist Tommy auf den Lofoten. Den habe ich wirklich vor 10 Jahren das erste Mal kennengelernt, als ich mit Hans Ray dort war. Hans hatte den irgendwie auch auf so eine Art und Weise gefunden und er hatte uns dann dort unterstützt, als wir dort ein Fotoshooting gemacht haben. Und dann war ich immer mal wieder so ein bisschen mit dem im Kontakt, aber Lofoten ist jetzt auch nicht so der Spot, wo man halt jede Woche mal vorbeikommt. Und jetzt war ich vor 2 Jahren direkt, also der Winter 1920, direkt bevor Covid gestartet ist, war ich wieder auf den Lofoten, allerdings im Winter, und habe gefragt, hey Tommy, du hast uns ja mal da geguided und so zum Biken, sag mal, wie fährst du Ski? Und dann hat er sich tatsächlich eine komplette Woche Urlaub genommen und ist mit uns halt jeden Tag Skitouren gegangen und er ist Snowboard gefahren, ist dann irgendwie hochgelatscht und also wir hatten halt einfach eine mega, mega geile Woche auf super local Hängen und mit dem besten Schnee. Er wusste genau, wo man wann fahren muss. Und das war schon sehr, sehr cool. Und das andere Erlebnis, was wir hatten, war in Schweden, in Åre, in der Nähe vom Bikepark. Und zwar haben wir da bin ich Enduro Europacup gefahren damals. Und da habe ich auch jemanden kennengelernt, der eigentlich aus den UK kommt, dann aber dorthin gezogen ist. Und dann war ich viele Jahre später zu dieser Foto-Challenge nochmal da. Die haben das Eurobike-Festival und dazu gab es halt so eine Slideshow-Foto-Challenge. Und es gab eben auch so eine Video-Challenge, wo man halt ein Video machen musste. Da bin ich zusammen mit Philipp Ruhrb und Max Schumann hingeflogen und haben das gemacht. Und da hatten wir dann auch das Glück, dass wir eben noch diesen Kontakt zu dem Typen hatten. Und der hat uns dann irgendwie sein Haus zur Verfügung gestellt. Und es war alles mega cool und hat uns extrem supported. Und wir hatten da dann als einziges Team wirklich so unseren befreundeten Local, der alles für uns da organisiert hat und alles gecheckt hat, ob wir da durchfahren können. Und dann waren irgendwelche Schranken geschlossen. Dann hat er das irgendwie organisiert, dass die Schranken geöffnet wurden sind und so. Also das waren so meine beiden eindrücklichsten Erlebnisse da. Und da sind wirklich so Freundschaften entstanden. Und das macht unglaublich viel Spaß, wenn du auch dann halt so die Leute natürlich dann auf Instagram hast und siehst, was die halt machen. Und einfach langfristig mit denen in Kontakt bist.
Ja, so cool. Und wenn man die klassische analoge Variante wählt, dann sucht euch einen Mountainbike-Shop raus. Man kann ja über Google-Suche jetzt nicht den nächsten Dorfladen nehmen, sondern schon auch Bilder checken, ob das ein Mountainbike-Affiner-Laden ist. Und dann da mal vorbeischauen und auch mit dem Mechaniker sprechen oder auch mit dem Verkäufer sprechen. Wahrscheinlich hast du beim Mechaniker irgendwie bessere Chancen, an einen Mountainbiker zu geraten, als irgendwie beim Verkäufer. Aber die sind manchmal auch recht dankbar, wenn sie neue Leute haben, mit denen sie ihre Hometrails fahren können. Also ich war mal mit Andrea Ciliani eben bei ihm da unterwegs und da ist auch der ganze Fahrradladen dann in der Mittagspause mitgekommen. Das war auch echt cool.
Ja, das macht schon immer großen Spaß. Mich würde mal interessieren, habt ihr noch andere Ideen, wie man an Locals drankommt? Oder wie man sich halt solche Trips organisiert? Dann lasst uns das mal bitte wissen, weil bei uns oder bei mir stehen auf alle Fälle auch wieder neue Pläne an und vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp, den ich dann beherzigen kann, um die Sachen vielleicht noch besser zu machen. Also schreibt uns einfach gerne auf Instagram, was denn eure Tipps dafür sind.
Bin gespannt, ob sich jemand mit einem Klappstuhl am Ende des Trails hinsetzt und so lange wartet, bis irgendwelche Leute runterkommen und sie dann anspricht. Also ich setze mich immer mit einem Klappstuhl und einem Sonnenschirm und am Ende vom Trail und warte, bis jemand kommt.
Hallo, ich bin der Local. Kann ich Sie bitte durch die Gegend führen? Ungefähr so. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir hatten ja gerade schon darüber geredet, dass es halt aktuell sehr, sehr warm bei uns ist und ist dann auch in verschiedenen Regionen Deutschlands gibt es große Waldbrandgefahr, beziehungsweise gibt es schon einige Waldbrände. Und die Wärme und auch so ein bisschen die Waldbrandgefahr ist tatsächlich so, dass wir unseren angekündigten Trip übers grüne Band so ein bisschen verschoben haben, beziehungsweise uns dieses Jahr jetzt nur auf einen Trailer. Wir produzieren nur einen Trailer dafür und werden es im nächsten Frühjahr dann komplett machen. Diese knapp 1000 Kilometer lange Tour. Aber ich war jetzt mit Michael letzte Woche auf dem grünen Band unterwegs und wenn man sich überlegt, dass ja viel davon auch irgendwie durch freie Fläche geht oder auf diesen Betonplatten, auf diesen ehemaligen Truppen Fahrplatten da stattfindet. Boah, ich bin ganz froh, dass wir das jetzt wirklich aufgrund des Wetters verschoben haben, weil ich glaube, wir wären extrem durchgebraten worden. Und gerade jetzt auch hier, wo ich jetzt bin, in Dresden, beziehungsweise in der Dresdner Heide, da ist zum Beispiel komplettes Betretungsverbot vom Wald aktuell. Weil es einfach, es ist so unglaublich trocken und es ist halt auch so gefährlich. Und ich beobachte aber immer noch Leute, die einfach irgendwelche Zigaretten aus dem Auto schnipsen, was einfach komplett unverantwortungsvoll ist.
Ja.
Und deshalb möchte ich hier auch nochmal da appellieren, hey, passt bitte wirklich, wirklich auf. Bei uns zu Hause sind jetzt schon irgendwie zwei Autobahnauffahrten abgebrannt, weil Leute Zigaretten rausgeworfen haben und man sollte da halt wirklich, wenn man jetzt gerade auch mit dem Rad noch im Wald unterwegs ist, wirklich aufpassen, dass da nichts passiert, weil es ist einfach so unglaublich trocken und es wäre einfach schade. Man merkt es halt überall hier in der sächsischen Schweiz, da brennen halt so diese Region um diese Felsen ab. Dann in Berlin gibt es gerade ein großes Feuer. In Elsterwerda ist auch ein Riesenfeuer. Also aktuell ist es wirklich eher noch so im Osten von Deutschland, aber wenn man so auf den Wetterbericht schaut, so richtig viel besser wird das nicht in den nächsten Wochen. Also passt bitte auf, es wäre wirklich schade, wenn wir auch nicht mehr in den Wald dürften und wenn da irgendwie was passiert.
Ja. Auf der Palma ist auch so, dass da gerade hohe Waldbrandgefahr ist und da haben sie jetzt eine neue Kampagne gestartet und die beinhaltet quasi einfach nur den Slogan Don't be the cause, also sei nicht der Grund.
Ja.
Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ich glaube, viele Leute denken gar nicht drüber nach. Also gehe ich von aus, dass wenn sie eine Zigarette wechseln, dass sie gar nicht drüber nachdenken, was daraus entstehen kann. Und das ist so ein bisschen Aufklärungsarbeit, da glaube ich einfach zu checken, so, okay, das sind die kleinen Dinge, die es gefährlich machen.
Ja, also tatsächlich ist es sogar schon so, wenn du irgendwie einen Trail runterfährst, der recht steil ist, du benutzt deine Bremse sehr und legst die dann ins Gras. Das kann schon reichen, wenn die Bremsscheibe dann das Gras berührt, um da wirklich einen Waldbrand auszulösen. Hier ist es jetzt aktuell so, dass auch die Bauern nicht mehr pflügen dürfen. Mhm. Weil wenn nämlich die Steine mit dem Pflug in Kontakt kommen, gibt es Funken und deshalb ist das ja
also aktuell auch verboten. Also Funken kann ich mir vorstellen, bei der Bremsscheibe, das würde ich gerne mal verifizieren. Da lass uns ein YouTube-Video drüber machen. Das kommt bestimmt gut an. Mythbusters.
Da sollte man auf alle Fälle mal ein YouTube-Video drüber machen, aber ja, aufpassen und dass dann nichts passiert.
Ja.
Genau.
Wichtiger Punkt.
Was steht bei dir in den nächsten 2 Wochen an? Du hast gesagt, du bist jetzt beim Jugendcamp.
Jugendcamp! Wir haben jetzt die Woche 63 Jugendliche, die wir hier über die Trails und Sölden schleusen werden, ihnen die ein oder anderen Fahrtechnik beibringen und sie vor allen Dingen versuchen, im Zaum zu halten. Und danach bin ich im Sauerland das Wochenende bei Liquid Life. Das ist ein Händler und die haben ein paar coole Dudes eingeladen und haben so Ferienhäuser, so Bike Lodges, wo wir 3 Tage zusammen alle Radfahren gehen und ein bisschen Content createn.
Nice. Ja. Im Sauerland? Wo im Sauerland ist das denn?
Ich glaube, dass die Lodges tatsächlich in Winterberg sind. Okay. Ich hoffe mal, dass wir nicht nur Winterberg fahren, sondern vielleicht auch den Greenhill Bikepark mal auschecken.
Mhm.
Oder auch nach Willingen rüberfahren. Weil 3 Tage Winterberg, ja, kann man machen, muss man
aber nicht. Kann man machen, aber ja. Vor allen Dingen so in der Sommerzeit, sehr gut. Also es hat sehr viel, glaube ich, mit Stehen in der Liftschlange zu tun, oder?
Ich weiß nicht so genau. Ich war relativ lange nicht mehr im Sommer da.
Ja.
Mein Besuch in Winterberg fiel immer nur so auf einmal im Jahr zum Bike-Festival und dann aber auch nie wieder. Weil es einfach zu weit weg ist von uns. Aber ja.
Ja,
ja, das ist der Plan. Und danach ist eine recht anstrengende Woche mit Saalbach und Weltmeisterschaft und dann Dresden und Klinovic. Also
sehr gut.
Ich habe viel zu tun. Ich bin on the road. Bin ständig unterwegs. Aber ich freue mich drauf. Was steht bei dir an? Also ihr macht jetzt den Trailer fürs grüne Band quasi.
Wir haben den letzte Woche gemacht.
Ah, okay.
Das ist schon abgedreht. Wir haben quasi waren auf der Grenze unterwegs, haben uns Point Alpha angeschaut, sind aber dann auch in der Rhön ein paar Trails gefahren. Also overall haben wir halt so ein paar Sachen ausprobiert, die wir geplant hatten fürs grüne Band. Aber man muss sagen, wenn das alles so klappt, und ich gehe davon aus, wird das eine richtig, richtig geile Mountainbike-Tour. Einfach 1000 Kilometer einmal durch Deutschland. Und natürlich nicht nur Trails, aber sehr, sehr viele Trails und sehr lustige Trails. Und alleine die Geschichte mit der Deutschlandteilung, auf die man immer wieder stößt und die Landschaften, durch die man halt durchfährt, weil das natürlich über 30 Jahre einfach, da war ja nichts über 30 Jahre.
Ja.
Du fährst also wirklich durch die schönsten Landschaften und da ist dann danach auch, wo das halt irgendwie Biosphärenreservoir oder irgendwie Naturschutzgebiet Da ist auch jetzt nicht viel. Also man fährt komplett durch Deutschland, eins der bevölkertsten Länder der Welt, und ist aber so weit weg von allem. Das ist, ich glaube, das wird mega, mega geil. Und ich habe richtig Bock, dann nächstes Jahr diese Tour so zu machen, dass die auch irgendwie jeder nachfahren kann. Genau, das haben wir gemacht. Ich starte jetzt gleich von hier aus nach Hause, bin dann einen Tag zu Hause und dann geht's für mich ins Hohe Venn nach Belgien. Da treffe ich mich mit Dennis Strappmann und wir machen ein Gravel-Event. Fahren 3 Tage durchs Hohe Venn im Gravelbike und schauen mal, was sich da so fotografieren lässt. Und dann geht's für mich. Ja, nächste Woche ist noch ein bisschen was zu Hause zu tun, aber dann geht's doch schon Richtung Urlaub. Kurz vorm Urlaub habe ich mir nochmal so einen Foto-Workshop gebucht, wo mir nochmal beigebracht wird, wie man die Kamera gerade hält.
Ah, also mir hat mein Fotograf gesagt, man soll die Kamera nicht gerade halten.
Ach so, nicht? Ja. Ja, vielleicht ist das der große Fehler, den ich die ganze Zeit mache. Ja. Und dann geht's für mich endlich in Urlaub und freue ich mich total drauf,
nach Norden zu fahren. Aber möchtest du mehr fotografieren oder wo ist der Hintergrund?
Ich buche immer mal wieder irgendwelche Workshops, ob es jetzt irgendwelche Koch-Workshops sind oder Foto-Workshops, einfach um mich mal wieder ich möchte immer mal wieder was anderes machen. Hm. Und tatsächlich möchte ich mehr fotografieren, aber nicht unbedingt Bike. Sondern ich möchte, ja, wie ich ja schon oft gesagt habe, das Thema Food und das Thema Cooking noch ein bisschen mehr machen. Und da habe ich mich halt jetzt bei einem Workshop angemeldet von Leuten, die das extrem gut machen, finde ich.
Ja.
Und da bin ich sehr gespannt. Das ist natürlich immer schon so ein Workshop ist schon immer sehr teuer und man weiß immer nicht genau, was man da bekommt. Von daher ist es für mich immer so ein bisschen so eine zweischneidige Sache, bis man dann da ist. Aber ich habe selten schlechte Erfahrungen damit gemacht und ich freue mich jetzt da, die Leute kennenzulernen, cool, und von denen halt wirklich noch was zu lernen.
Ja.
Und nach dem Urlaub sehen wir uns ja dann auch wieder mal in live, und zwar auf einer Bühne.
Oh ja.
Erstmal du und ich gemeinsam zu einem Live-Podcast auf einer Bühne.
Ja, Mann. Vor Bike Festival hat uns eingeladen, da mal bei denen zu sprechen, und das machen wir.
Da freue ich mich sehr drauf. Wir planen das ja schon ganz lange und ich bin sehr froh, dass es jetzt in so einem Rahmen dann stattfindet. Also es wird dazu noch mehr Infos geben, aber unser erster Live-Stop quasi auf dem 4Bikes-Festival. Und checkt das mal aus, geht mal auf deren Website, bucht euch Tickets. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine ganz coole Nummer, wie man sein Wochenende verbringen kann. Die haben extrem viele Events, die haben Rennen, alles mögliche an Veranstaltungen. Und Jasper und ich sind auch da. Und da kann man auf alle Fälle gemeinsam ein sehr schönes Wochenende verbringen. Und ich hörte was von Whisky-Verkostung, von daher bin ich am Start.
Geil. Ja, ich freue mich drauf. Genau. Es wird spannend. Vor allem live wird spannend.
Das wird auf alle Fälle gut. Jasper, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche mit deinen ganzen Jugendlichen. Ja, pass auf die auf. Und wir hören uns in 2 Wochen hier wieder.
Wolken verziehen sich, die Sonne kommt raus. Sölden hat knapp 20 Grad gemeldet die ganze Woche. Also es soll
das schön klingt werden. Gut.
Ja.
Das klingt gut. Dann geht ihr jetzt einen Kaffee organisieren. Das gleiche mache ich jetzt auch.
Ja.
Und dann hören wir uns hier in 2 Wochen wieder. Nächste Woche gibt es eine Folge mit Jasper Jauch und einem speziellen Partner, der schon feststeht.
Ja, der Trail Shaper aus den Wechseltrails.
Der sehr ist gut.
Am Start. Das wird spannend.
Bin ich gespannt. Und vielen Dank für deine Zeit.
Ey, vielen Dank für Speis und Trank. Alles Gute, auch privat. Tschüss.
Tschüss.